Stell dir vor, du gehst in dein absolutes Lieblingsrestaurant, du nimmst die Speisekarte, suchst dir dein Lieblingsgericht aus und freust dich so richtig auf das Essen.
Ja, klassischer Freitagabend, würde ich sagen.
Genau. Aber dann kommt der Kellner an den Tisch, schüttelt den Kopf und sagt, tja, gute Wahl, aber die Gäste, die gestern hier saßen, die haben vertraglich festgelegt, dass wir für die nächsten 10 Jahre nur noch Kohlsuppe servieren dürfen. Sie bekommen also die Suppe.
Oh wow, das wäre ein ziemlich frustrierendes Abendessen.
Absolut. Vor allem, wenn man eigentlich dachte, man hätte als zahlender Gast das Recht, seine eigene Wahl zu treffen, ne?
Und das Verrückte ist, exakt so fühlen sich im Moment Millionen von Wählern, wenn sie auf unsere Demokratie schauen.
Mhm. Sie gehen zur Wahl, sie stimmen für Veränderung, aber sie haben zunehmend das Gefühl, dass das System selbst diese Veränderung eigentlich unmöglich macht. Das eigentliche Menü ist sozusagen längst bestellt.
Das ist ein wirklich starkes Bild für das, was wir heute besprechen.
Ja, und damit hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei unserer heutigen tiefgreifenden Analyse. Wir nehmen uns heute einen extrem faszinierenden, aber auch viel diskutierten Essay vor.
Richtig.
Er heißt Die gefesselte Demokratie, wurde geschrieben von Kurt O. Wöll und ist im August 2026 auf dem Blog Neuronensturm veröffentlicht worden.
Der Titel fasst das Kernproblem eigentlich schon perfekt zusammen, finde ich. Der Autor stellt da eine ziemlich unbequeme Frage, nämlich ab welchem Punkt wird der berechtigte Schutz unserer Demokratie eigentlich zu einer Fessel für künftige Mehrheiten?
Genau. Wann wird aus Stabilität plötzlich Stillstand?
Exakt das.
Bevor wir diese Fesseln gleich eine nach der anderen sezieren, muss ich aber etwas unmissverständlich klarstellen für dich als Zuhörer.
Ganz wichtig, ja.
Diese Quelle berührt Themen, bei denen normalerweise sofort die Fetzen fliegen. Also Klimapolitik, die Macht der EU, der steile Aufstieg der AfD. Unser Disclaimer lautet daher, wir ergreifen hier absolut keine Partei.
Nein. Weder für die linke noch für die rechte Seite des politischen Spektrums.
Richtig. Unsere Aufgabe ist es nicht, dir zu sagen, was du denken sollst. Wir sind hier quasi nur deine neutralen Guides. Wir entpacken die Argumente, die Logik und die Zahlen dieses Textes, damit du dir ganz in Ruhe dein eigenes Bild machen kannst.
Und das Fundament dieses Essays ist eigentlich eine sehr simple, aber echt mächtige Prämisse.
Nämlich?
Demokratie funktioniert laut dem Autor nur dann, wenn eine neue Mehrheit die Dinge auch tatsächlich anders machen darf als die alte Mehrheit.
Verstehe.
Wenn diese sogenannte Revisionsfähigkeit fehlt, dann verkommt der Gang zur Wahlurne zu einem reinen Verwaltungsakt.
Okay, lass uns das mal aufdröseln und direkt beim Grundgesetz anfangen. In Artikel 20 steht ja dieser echt majestätische Satz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.
Ein toller Satz.
Das klingt nach völlig grenzenloser Macht für uns Wähler. Aber in der Realität binden wir uns doch ständig selbst die Hände. Wir haben ein Grundgesetz, das uns ganz klare Grenzen aufzeigt. Warum tun wir das eigentlich? Ich meine, wenn Demokratie ständigen Wandel bedeutet, warum verbieten wir uns bestimmte Dinge von vornherein?
Weil wir aus der Geschichte, also speziell aus dem Scheitern der Weimarer Republik, gelernt haben, dass eine Demokratie ohne Grenzen sich eben auch selbst abschaffen kann.
Ah, okay.
Der Autor zieht hier eine wirklich messerscharfe Trennlinie. Auf der einen Seite haben wir die notwendigen Freiheitsrechte.
Sowas wie Gewaltenteilung.
Genau. Gewaltenteilung oder die sogenannte Ewigkeitsklausel in Artikel 79 Absatz 3. Die verhindert schlichtweg, dass eine Mehrheit, nur weil sie gerade an der Macht ist, sagen wir mal, die Pressefreiheit oder Minderheiten entrechtet.
Okay, das leuchtet ein. Diese Grundrechte sind also im Grunde wie so metallene Leitplanken an einer extrem gefährlichen Bergstraße.
Schöner Vergleich.
Egal, wer das Auto der Demokratie gerade lenkt, diese Leitplanken verhindern, dass das komplette Fahrzeug in den Abgrund stürzt. Die Leitplanke sagte ja nicht, wohin du fahren sollst, sie verhindert nur den totalen Absturz.
Richtig. Aber was hier faszinierend ist, die Quelle warnt vor einer ganz anderen Art der Fesselung.
Okay.
Nämlich den sogenannten materiellen Staatszielen. Um mal bei deinem Autobild zu bleiben, das wäre so, als würde die aktuelle Regierung das Lenkrad festschweißen.
Oh.
Ja, damit alle zukünftigen Regierungen gezwungen sind, immer nur noch in eine einzige Richtung zu fahren.
Okay, das ist eine Ansage.
Ein klassisches Freiheitsrecht wie die Meinungsfreiheit schreibt der Gesellschaft ja nicht vor, welche Meinung richtig ist. Es baut nur den Raum, in dem wir sicher streiten können.
Logisch.
Ein materielles Staatsziel, wie etwa der Umwelt- und Tierschutz in Artikel 20a unseres Grundgesetzes, das macht etwas völlig anderes.
Was genau?
Es nimmt ein ganz spezifisches moralisches Ziel und zementiert es in der Verfassung. Damit wird dieses Thema der normalen alltäglichen politischen Verhandlungsmasse einer künftigen Mehrheit komplett entzogen.
Okay, in der Theorie nicken wir da jetzt alle. Niemand stellt sich ja hin und sagt, hey, ich bin gegen Umweltschutz, lasst uns alle Wälder abholzen.
Natürlich nicht.
Aber lass uns das mal ins echte Leben holen. Wie genau wirkt für ein Staatsziel die Handlungsfähigkeit der Politik im Alltag ab?
Dafür müssen wir nur in das Jahr 2021 schauen. Der Autor macht das an dem wirklich bahnbrechenden Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts fest.
Ah, ich erinnere mich.
Das Gericht hat damals geurteilt, dass die Lasten der Treibhausgasminderung nicht einfach so weit in die Zukunft verschoben werden dürfen, dass nachfolgende Generationen dadurch drastische Freiheitseinbußen erleiden.
Aber warte kurz. Da muss ich jetzt einfach dazwischengrätschen.
Gerne.
Klimaschutz ist doch eine existenzielle Frage, oder nicht? Ich meine, wenn das Haus brennt, stimmen wir doch auch nicht erst basisdemokratisch ab, ob wir Wasser oder Benzin nehmen. Wir löschen halt das Feuer. Ohne ein solches Urteil könnte eine populistische Regierung die Emissionsziele für einen kurzfristigen Wirtschaftsboom einfach so aus dem Fenster werfen. Ist es da nicht unsere absolute Pflicht, genau dieses Lenkrad festzuschweißen, um unser Überleben zu sichern?
Und da sind wir genau in dem moralischen Dilemma, in dem wir stecken. Niemand bestreitet die Wichtigkeit des Klimas, aber die Frage des Autors lautet: Wenn wir das Argument der existenziellen Bedrohung einmal zulassen, um demokratische Spielräume zu schließen, wer definiert dann eigentlich, was als nächstes existenziell ist?
Puh, das ist ein Punkt.
Was passiert denn, wenn eine zukünftige Regierung entscheidet, dass die innere Sicherheit plötzlich so existenziell ist, dass wir weitreichende Überwachungsgesetze direkt in die Verfassung schreiben müssen?
Oder die Sicherung von bezahlbarem Wohnraum?
Ganz genau. Oder die Verteidigungsfähigkeit.
Das würde ja bedeuten, je mehr von diesen guten Zielen wir in die Verfassung schreiben, desto weniger hat die nächste Regierung überhaupt noch zu entscheiden?
Exakt. Die Politik wird dann nur noch zum ausführenden Organ eines vorgegebenen Pflichtenhefts degradiert.
Das ist genau der Mechanismus, vor dem Wölder warnt, oder?
Ja. Das Gericht sagt zwar nicht im Detail, ob die Politik jetzt Windräder bauen oder auf Kernkraft setzen soll, aber der zeitliche und inhaltliche Korridor, in dem die Politik überhaupt noch Kompromisse schließen darf, zum Beispiel zwischen Klimaschutz und dem Erhalt von Industriearbeitsplätzen, der wurde durch die Verfassungsrichter schon massiv verengt.
Wobei der Text ja auch erwähnt, dass das Bundesverfassungsgericht diese Gefahr der Überdehnung anscheinend selbst sieht.
Richtig. 2025 hat Karlsruhe eine weitere Klimabeschwerde gar nicht erst zur Entscheidung angenommen. Die wissen also sehr wohl, dass sie nicht jede politische Unzufriedenheit juristisch heilen können, ohne am Ende die Demokratie zu ersticken.
Okay, wir haben jetzt gesehen, wie wir uns von innen durch unsere eigene Verfassung fesseln. Aber der Text macht an dieser Stelle einen Schwenk und blickt mal über unsere Landesgrenzen hinaus, auf internationale Verträge.
Oh ja.
Und hier wird's wirklich interessant. Da spielt natürlich die Europäische Union die Hauptrolle.
Wenn wir über Ohnmacht sprechen, ist die EU quasi das perfekte Labor. Und wir sprechen hier ja nicht von einer bösen Fremdmacht. Deutschland hat diese Kompetenzen freiwillig abgegeben.
Das stimmt, ja.
Aber das Wie ist hier entscheidend. Nehmen wir mal Artikel 288 des EU-Vertrags. Der Text verweist da auf den großen Unterschied zwischen Richtlinien und Verordnungen.
Erklärt das mal kurz.
Eine Richtlinie ist wie eine Zielvorgabe. Die EU sagt, sorg für sauberes Wasser. Wie der Bundestag das am Ende macht, das bleibt ihm komplett selbst überlassen.
Okay, und eine Verordnung?
Eine EU-Verordnung hingegen greift direkt durch. Die gilt unmittelbar für jeden einzelnen Bürger in Europa, ohne dass der Bundestag noch was mitreden kann.
Lass uns das mal greifbar machen. Stell dir vor, der Bundestag beschließt ein Gesetz, um eine schwächelnde lokale Industrie mit massiven Subventionen zu retten, weil da Zehntausende Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Die Wähler fordern das vehement ein.
Mhm.
Aber am nächsten Tag tritt eine EU-Verordnung zum Wettbewerbsrecht in Kraft, die genau diese Subventionen verbietet.
Und genau da greift der sogenannte Anwendungsvorrang des Unionsrechts. Das deutsche Gesetz wird dann nicht in einer hitzigen Debatte im Parlament gekippt und es wird auch nicht vom Kanzler zurückgenommen,
sondern
es wird schlichtweg durch eine höhere juristische Ebene neutralisiert. Es darf von den deutschen Behörden einfach nicht mehr angewendet werden. Punkt.
Krass, das ist ja ein bisschen wie bei so einem Franchise-Unternehmen. Stell dir vor, du betreibst einen lokalen McDonald's. Du darfst entscheiden, ob du die Wände blau oder grün streichst. Das ist quasi dein nationaler Spielraum.
Gutes Beispiel.
Aber wenn deine Kunden fordern, dass du den Big Mac ab morgen mit Barbecue-Sauce servierst, sind dir die Hände gebunden. Die Konzernzentrale in Brüssel hat das Rezept festgelegt. Und da kannst du regional noch so laut protestieren, du kriegst keine Barbecue-Sauce.
Ja, das trifft es erstaunlich gut. Und das führt natürlich zu extremen Spannungen zwischen den Gerichten. Karlsruhe schaut dem ja nicht einfach tatenlos zu.
Stimmt.
Der Text zitiert da das Lissabon-Urteil von 2009 und auch das spektakuläre PSPP-Urteil von 2020.
Oh, das PSPP-Urteil. Da ging es um diese gigantischen Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank, oder?
Ganz genau. Und da hat das deutsche Verfassungsgericht wirklich mal die Zähne gezeigt und gesagt, halt, stopp, die EU-Organe haben ihre Kompetenzen überschritten.
Wow.
Das war ein historischer Moment, weil Karlsruhe da ganz aktiv versucht hat, eine Art Notbremse für die nationale Demokratie zu ziehen.
Aber wenn uns dieses ganze EU-Korsett so sehr einengt, drängt sich dem Wähler doch sofort eine offensichtliche Frage auf. Warum treten wir dann nicht einfach aus? Ich meine, die Briten haben uns beim Brexit doch gezeigt, dass es diesen Artikel 50 gibt. Der Ausgang ist also nicht verschlossen.
Das ist die Theorie, ja. Aber die Quelle zitiert dazu eine Metapher, die den Nagel wirklich auf den Kopf trifft. Der Autor schreibt, eine Tür ist auch dann eine Tür, wenn dahinter ein Abgrund beginnt. Wirklich einladend ist das nicht. Der Preis für die Korrektur ist schlicht zu hoch.
Das ist heftig.
Aber es ist der Kern dieser internationalen Fesseln. Juristisch kannst du aus dem Euro oder der EU austreten, ja. Aber die wirtschaftlichen Schockwellen, der Zusammenbruch von Lieferketten, der Verlust von Reichtum, dieser Preis ist so apokalyptisch hoch, dass die Tür in der Praxis quasi zugemauert ist.
Und was ist dann die logische Konsequenz für eine Demokratie, wenn sie Verträge schließt, aus denen man nicht mehr ohne wirtschaftlichen Selbstmord herauskommt?
Der Autor zieht da einen sehr klaren Schluss. Je irreversibler ein Vertrag ist, desto zwingender braucht er ein Referendum.
Ah, okay.
Eine Regierung allein darf künftigen Generationen nicht derart unwiderruflich die Hände binden. Er verweist auf Dänemark und Schweden in den Jahren 2000 und 2003.
Was war da?
Beide Länder haben ihre Bürger damals direkt gefragt, ob sie den Euro einführen wollen. Die Regierungen waren absolut dafür, die Wirtschaft war dafür, die Medien waren dafür.
Und die Bürger?
Haben Nein gesagt. Oder nimm Frankreich und die Niederlande 2005, die haben in einem Referendum den Vertrag über eine europäische Verfassung abgelehnt.
Wahnsinn. Man muss als überzeugter Europäer diese Entscheidungen ja jetzt nicht unbedingt feiern, aber die Logik des Autors ist schon bestechend. Der Bürger muss das fundamentale Recht haben, sich gegen den Konsens der Eliten zu stellen. Nur so bleibt das System doch auf Dauer glaubwürdig.
Genau das ist der Punkt. Wenn internationale Verträge zu absoluten Einbahnstraßen werden, verliert der Wähler irgendwann das Gefühl, der eigentliche Souverän zu sein.
Okay, wir haben jetzt also Fesseln von oben betrachtet, Verfassungsgerichte und internationale Verträge. Aber der Text macht noch einen ganz anderen, ziemlich überraschenden Schauplatz auf.
Ja, die Fesseln von unten.
Genau, scheinbare Fesseln von unten. Er spricht über die Zivilgesellschaft, also Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen und Initiativen. Und da stockt man beim Lesen ja erstmal kurz. Zivilgesellschaft gilt doch immer als das absolute Herzblut einer jeden gesunden Demokratie, oder nicht?
Absolut, das ist sie auch. Eine Demokratie ohne engagierte Bürger ist tot. Das Problem, das der Autor hier aufzeigt, entsteht erst dann, wenn diese Zivilgesellschaft plötzlich auf der Gehaltsliste des Staates landet.
Okay.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Er nennt als Beispiel das Bundesprogramm Demokratieleben, für das im Jahr 2026 knapp 186,5 Millionen Euro veranschlagt wurden.
186,5 Millionen Euro, das ist ja eine unfassbare Summe an Steuergeldern.
Ja, und da fragt man sich unweigerlich, wie das den demokratischen Wettbewerb beeinflusst.
Also stell dir vor, du opferst deine Abende und deine Wochenenden. Du gründest mit Nachbarn eine kleine Bürgerinitiative, um gegen ein neues Heizungsgesetz zu protestieren. Ihr sammelt mühsam ein paar Spenden, druckt eure Flyer auf dem eigenen Drucker zu Hause.
Mhm. Klassisches Engagement eben.
Und auf der anderen Seite des Tisches steht dann eine riesige NGO. Die haben hochbezahltes, hauptamtliches Personal, professionelle PR-Agenturen und sitzen in den Ministerien ein und aus, finanziert mit Millionen an staatlichen Fördergeldern.
Genau.
Und die verteidigen dann das Gesetz der Regierung. Das ist doch kein fairer gesellschaftlicher Diskurs mehr. Das ist im Grunde wie ein Fußballspiel, bei dem der Schiedsrichter einer Mannschaft das Gehalt zahlt.
Du bringst das strukturelle Problem exakt auf den Punkt. Es verschiebt die Machtverhältnisse im öffentlichen Diskurs wirklich massiv. Wenn der Staat Organisationen finanziert, die politische Kampagnen führen und Gesetze kommentieren, dann organisiert er sich quasi seine eigene Zustimmung.
Das ist echt bedenklich.
Die Zivilgesellschaft wird dann zu einem Vorfeld der Regierungspolitik. Der Autor erwähnt hier übrigens auch ein Urteil von 2023 zur Finanzierung von parteinahen politischen Stiftungen.
Was hat das Gericht da gesagt?
Das Bundesverfassungsgericht musste wirklich einschreiten und sagen, diese Finanzierung greift so extrem in den politischen Wettbewerb ein, dass sie zwingend durch ein klares Gesetz geregelt werden muss und nicht einfach so fließen darf.
Es geht dem Text also gar nicht darum, NGOs zu verbieten.
Nein, überhaupt nicht. Es geht um die Illusion. Eine vom Staat bezahlte Organisation kann nicht den Nimbus einer völlig unabhängigen Stimme aus der Mitte der Gesellschaft für sich beanspruchen.
Also. Fassen wir unsere bisherige Reise mal kurz zusammen. Wir haben Verfassungsgerichte, die den politischen Korridor so eng schnüren, dass kaum noch Luft zum Atmen bleibt. Wir haben eine EU, die Gesetze durchdrückt, gegen die lokale Parlamente machtlos sind. Und wir haben eine vom Staat aufgerüstete Zivilgesellschaft, die den öffentlichen Raum dominiert.
Eine ziemliche Liste, ja.
Und all diese Fäden laufen jetzt in der vielleicht explosivsten Erkenntnis der Quelle zusammen. Was machen diese unsichtbaren Fesseln eigentlich mit den Wählern?
Die Antwort darauf, die lesen wir gerade überall in den Wahlergebnissen. Der Autor zitiert hier extrem harte Umfragedaten aus dem August 2026.
Lass hören.
Im ARD-Deutschland-Trend liegt die AfD bundesweit bei satten 28%. In Mecklenburg-Vorpommern steht sie bei 36%.
Puh.
Aber die Zahlen aus Sachsen-Anhalt, kurz vor der dortigen Landtagswahl, die sind der eigentliche Schockmoment für das politische Establishment. 41%.
41%, das ist ja kein Protest mehr, der da gemessen wird. Wenn eine Partei fast die absolute Mehrheit berührt, dann verschiebt sich die komplette politische Tektonik.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wird es noch deutlicher. Der Text liefert eine Metrik, die beweist, dass es kein normaler Protest mehr ist.
Welche?
36% der Befragten in Sachsen-Anhalt trauen der AfD zu, die wichtigsten Aufgaben des Landes zu lösen. 5 Jahre zuvor, im Jahr 2021, lag dieser Wert bei winzigen 9%.
Wahnsinn.
Das bedeutet, das Vertrauen in die traditionellen Problemlöser ist komplett kollabiert. Die Menschen wählen nicht mehr, um einen Denkzettel zu verpassen. Sie erteilen einen echten Arbeitsauftrag.
Also, was bedeutet das alles? Wie verknüpft der Autor diese dramatischen Zahlen jetzt konkret mit unserem Thema der gefesselten Demokratie?
Er sieht da eine ganz direkte Kausalität. Wenn der normale Wähler spürt, dass Wahlen zwischen den etablierten Parteien ohnehin keinen echten Richtungswechsel mehr bringen, also weil EU, Gerichte und Staatsziele alles Wichtige bereits blockiert haben, dann staut sich Frustration auf.
Logisch.
Die Wähler suchen nach einem Ventil. Und sie finden dann Parteien, deren Hauptversprechen genau darin besteht, diese Fesseln brutal zu sprengen.
Okay.
Der Autor vergleicht diese Mechanik sogar mit der Wahl von Donald Trump in den USA. Die Leute denken sich, das System reagiert nicht mehr auf mich, also wähle ich jemanden, der bereit ist, das System als Ganzes zu stören. Disruption als letztes politisches Mittel.
Das ist wirklich eine düstere Diagnose. Aber hier müssen wir, glaube ich, für dich als Hörer nochmal die Leitplanken unserer eigenen Analyse ganz deutlich einziehen.
Ja, bitte.
Der Autor rechtfertigt diesen Populismus mit keinem Wort. Er schreibt hier keinen Liebesbrief an radikale Parteien. Im Gegenteil, er warnt ausdrücklich davor, dass diese Parteien, wenn sie erstmal an die Macht kommen, genau jene rechtsstaatlichen Grenzen niederreißen könnten, die uns eigentlich schützen sollen.
Richtig. Er liefert keine Entschuldigung, er liefert eine schonungslose Ursachenanalyse. Er zeigt auf das brennende Haus und erklärt Schritt für Schritt, wie das Feuer eigentlich entstanden ist.
Und dabei hält er der etablierten Politik eben den Spiegel vor. Es ist ein tragischer, er fast schon absurder Kreislauf. Aus Angst davor, dass Wähler falsche Entscheidungen treffen, legt die Politik der Demokratie immer mehr Fesseln an. Sie lagert Macht an Gerichte aus, sie zementiert Dinge in internationalen Verträgen. Und diese Fesseln führen dann dazu, dass sich der Wähler politisch völlig ohnmächtig fühlt.
Genau.
Und genau diese Ohnmacht, diese Verzweiflung, die treibt die Wähler dann in die Arme eben jener radikalen Parteien, vor denen die etablierte Politik sich eigentlich schützen wollte. Die Medizin, die uns heilen sollte, löst die Krankheit erst richtig aus.
Es ist wirklich das große Paradoxon unserer Zeit. Wer heute eine simple Steuer ändern will, der braucht eine einfache parlamentarische Mehrheit. Wer aber die Energiepolitik oder Migrationsabkommen ändern will, die europäisch oder verfassungsrechtlich verankert sind, der muss praktisch das gesamte politische System in Frage stellen.
Ja.
Die Hürden für legitime Veränderungen wurden derart hochgebaut, dass nur noch radikale Kräfte versprechen können, sie zu überspringen.
Wir sind damit am Ende unseres Deep Dives angekommen. Wenn wir all diese Argumente dieses Essays zusammenziehen, dann lautet die zentrale Lektion eigentlich: Eine funktionierende Demokratie braucht Bindungen. Wir brauchen den Rechtsstaat. Wir brauchen Verlässlichkeit.
Absolut.
Aber sie muss vor allem eines bleiben: revisionsfähig. Die Souveränität des Volkes bedeutet eben auch das elementare Recht, sich zu irren. Das Recht, heute einen Fehler zu machen und ihn bei der nächsten Wahl in 4 Jahren wieder zu korrigieren. Ohne das Recht auf den Rückwärtsgang fährt das System unweigerlich gegen die Wand.
Ein perfektes Fazit für den Text. Aber weißt du, was mich beim Lesen und auch während unserer Diskussion gerade echt nicht losgelassen hat? Ein Gedanke, der gar nicht direkt in dem Essay steht, der aber für mich die ultimative Konsequenz aus all dem ist.
Oh, okay. Erzähl.
Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, dass eine Demokratie es aushalten muss, dass eine neue Generation alte Entscheidungen wieder rückgängig macht. Revisionsfähigkeit als Lebenselixier sozusagen.
Ja, genau.
Aber was passiert eigentlich, wenn wir in den nächsten Jahren politische Entscheidungen treffen müssen, bei denen schon ein einziger Fehler endgültig ist?
Wie meinst du das?
Ich denke da an die komplette Integration von völlig autonomer, unkontrollierbarer künstlicher Intelligenz in unsere kritische Infrastruktur, also in unsere Stromnetze, unsere Finanzsysteme. Oder das sehenden Auges Überschreiten von unumkehrbaren ökologischen Kipppunkten, bei denen die Natur selbst die Kontrolle übernimmt.
Wow, okay.
Wie schützt sich eine Demokratie vor Fesseln, die eben nicht von wohlwollenden Verfassungsrichtern oder 10 EU-Bürokraten geschmiedet werden, sondern von der kalten Physik und unaufhaltsamer Technologie? Was ist, wenn wir an einen Punkt kommen, an dem es schlichtweg kein Zurück mehr gibt, völlig egal, was die Mehrheit am Sonntag wählt?
Puh, das ist wirklich ein Gedanke, der einem komplett den Boden unter den Füßen wegzieht. Eine Fessel, die nicht politisch, sondern absolut ist. Eine Tür, die sich für immer schließt.
Ja.
Mit diesem provokanten Gedanken entlassen wir dich heute. Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal eine Wahlkabine betrittst oder abends die Nachrichten schaust. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns in die Mechanik unserer Gesellschaft abzutauchen und bestehende Gewissheiten mal richtig zu hinterfragen.
Hat wieder großen Spaß gemacht.
Finde ich auch. Wir hören uns bei unserer nächsten tiefgreifenden Analyse, wenn wir wieder gemeinsam hinter die Kulissen der Themen schauen, die unsere Welt formen. Bis dahin.